Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 8. Juli 2012 zum Thema Der Mensch zu dumm fürs Überleben. Zu Gast ist Thomas Mors, Philosoph, Professor an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, Dozent am Zentrum für Gastrosophie an der Universität Salzburg. Gastgeber ist Jörg Krennmeier.
Herzlich willkommen im Kepler Salon. Ja, Technik funktioniert. Sehr schön. Perfekt. Ja, ein interessantes Thema, zumindest interessant genug, ein paar doch von diesem schönen Wetter draußen hereinzulocken. Wobei, das läuft uns ja nicht weg, vermutlich. Erst wieder gegen Abend wahrscheinlich. Ja, interessantes Thema, der Mensch zu dumm fürs Überleben. Eine Frage, die man sich selbst sicher auch persönlich schon immer wieder mal gestellt hat, im Großen und Ganzen, auch wenn man die Entwicklungen so betrachtet. Ich hoffe, Sie haben sich schon etwas gestärkt mit einem leckeren Brot vom Mauracherhof und vielleicht mit einem Schlückchen Kaffee, gesponsert von Verein Freunde Kepler Salon. Gut gestärkt geht es in den Vortrag und die folgende Diskussion. Einige von Ihnen waren ja sicher schon hier, das heißt, Sie kennen schon das Prozedere, es wird so 20, 30 Minuten Vortrag geben. Dann starten wir in den Frageteil, das heißt, gerne Ihre Fragen merken und dann stellen. Es gilt wie immer die eine Bitte, wenn Sie Fragen stellen, einfach warten, bis das Mikrofon bei Ihnen ist, damit wir Ihre Frage auch aufzeichnen können. Denn das Ganze wird zumindest die Audiospur wird aufgezeichnet, damit dann diejenigen, die heute nicht kommen konnten, das Ganze im Internet nochmal sich anhören können. Und da wären halt die Fragen auch ganz interessant, zu denen die Antworten dann kommen. Die Antworten wird uns dann Herr Dr. Thomas Mors geben. Er ist aktuell Professor an der Pädagogischen Hochschule in Linz und doziert auch in Salzburg am Institut für Gastrosophie. Ist seit 1985, glaube ich, in Österreich, allerdings geboren in Deutschland, in Koblenz. Allerdings schon während dem Studium näher in Österreich gerückt, das in Passau absolviert, dort Politikwissenschaften, also Philosophie, Politikwissenschaften und Geschichte studiert. Spiegelt sich auch heute noch in seinen Forschungsschwerpunkten wider. Das sind allgemeine und angewandte Ethik, sicher nicht ganz irrelevant für das heutige Thema, genauso wie politische Philosophie. Da geht es sehr stark um Interkulturalität und auch für heute ganz wichtiges Thema Globalisierung, denke ich zumindest. Und dann auch noch die philosophische Anthropologie, dort Schwerpunkt auf evolutionäre Anthropologie. Das heißt, die Entwicklung des Menschen, geht es da vorwärts oder schaut es anders aus heute? Sehr spannendes Thema. Mein Name ist Jörg Krennmeier. Ich habe mich wirklich darum gerissen, heute dieses Thema machen zu können, weil es ist für mich einfach hochspannend. Auch ich beschäftige mich mit den Menschen, auch philosophisch, auch neurowissenschaftlich, möglichst das ganz heitlich zu verstehen. Umso interessanter eben heute hier diese Diskussionsmöglichkeit. Gut, dann würde ich Sie bitten, mit mir sehr herzlich unseren Referenten zu begrüßen und dann starten wir den Vortrag. Herzlich willkommen, Herr Dr. Thomas Mors.
Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung. Ich freue mich, hier zu sein, wieder hier zu sein. Es ist inzwischen sage und schreibe mein 12. Auftritt im Kepler Salon und ich komme immer wieder gerne, weil ich die Atmosphäre hier ziemlich genial finde. Mich sehr freue, dass das Ganze auch über 09 hinaus weiter existiert und weiter betrieben werden kann. Elfi, Gratulation, das ist wirklich eine tolle Sache. Bevor ich in mein Thema einsteige, möchte ich einen kleinen Test machen und brauche jemanden Spontanen. Wer ist spontan? Sie sind spontan, oder? Klar, spontan. Kleiner Test. Stellen Sie sich vor, Sie könnten ein Blatt Papier von 1 Millimeter Stärke 40 Mal falten. Es ist physikalisch unmöglich, aber stellen Sie sich vor, Sie könnten ein Blatt Papier von 1 Millimeter Stärke 40 Mal falten. Wie hoch wäre der Stapel? Spontan. Spontan. 8 Zentimeter. Haben Sie einen Vorschlag? Wie hoch wäre der Stapel? 40 Mal falten. Spontan. Einen Zentimeter. Ich löse es auf. Der Stapel wäre knapp 300.000 Kilometer hoch. Er würde reichen bis fast zum Mond. Was haben Sie nicht berücksichtigt beim Kalkül? Das exponentielle Wachstum. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 und so weiter. Und irgendwann explodiert es. Das behalten wir mal kurz im Hinterkopf. So, Hintergrund meines heutigen Vortrags ist ein Spiegel-Interview, das Konrad Lorenz kurz vor seinem Tod 1988 noch gegeben hat. Sie sehen das Titelbild dieser Spiegelausgabe 48, 1988 und eben diese Frage, der Mensch zu dumm fürs Überleben. Konrad Lorenz hat damals die Frage offen gelassen, aber er hat dazu tendiert, die Frage positiv zu beantworten. Weiterer Hintergrund ist ein Buch von Konrad Lorenz, 1983 erschienen, im Jahr, als er den Nobelpreis erhalten hat, die 8 Todsünden der zivilisierten Menschheit. Über diese 8 Todsünden können wir vielleicht später noch etwas näher diskutieren. Eine der Todsünden wird Schwerpunkt meines Vortrags sein. Ich habe aber noch ein weiteres Buch im Hintergrund, das Grundlage dieses Vortrags heute ist, und zwar Holmer von Dippfurth, So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen, es ist soweit. Von Dippfurth greift ein Luther-Zitat auf, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, so würde ich heute doch noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Und darauf zielt von Dippfurth ab, und von Dippfurth ist noch wesentlich stärker als Konrad Lorenz der Überzeugung, dass die Menschheit keine Überlebenschance mehr hat. Und ein drittes Buch möchte ich auch noch erwähnen, auf das ich dann ganz kurz noch eingehen werde, nämlich Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung. Ein Buch, das im deutschsprachigen Raum, kann man sagen, die Umwelt- und Ökologiebewegung massiv entscheidend mit angestoßen hat und mittlerweile leider etwas in Vergessenheit geraten ist. Gut, hinter Konrad Lorenz, hinter seiner Erkenntnistheorie, hinter vielen Aspekten seiner praktischen Philosophie steht ein anderer Kopf der Philosophiegeschichte, einer der größten und berühmtesten Köpfe der Philosophiegeschichte, nämlich Immanuel Kant. Kant, der in seiner Philosophie in weltbürgerlicher Absicht, das ist also die Philosophie, die danach fragt, wie kann Philosophie praktisch, lebenspraktisch wirksam werden, die 4 Leitfragen in weltbürgerlicher Absicht stellt, das werden die meisten von Ihnen kennen. Es ist die Frage, was kann ich wissen? Also die Frage, die erkenntnistheoretische Frage oder die metaphysische Frage. Was darf ich hoffen? Die eher theologisch-metaphysische Frage. Dritte Frage, was soll ich tun? Die Frage der Moral und der Ethik. Und die Frage, auf die alles zusammenläuft, auf die alles hinausläuft, ist die Frage, was ist der Mensch? Die Grundfrage der Anthropologie, und das ist die zentrale Frage, die auch Konrad Lorenz immer bewegt hat. Einige zentrale Thesen von Konrad Lorenz zunächst. Die schlimmste Todsünde der zivilisierten Menschheit, überhaupt der Menschheit, ist die Weltbevölkerungsentwicklung. Das Problem Nummer 1. Ein weiteres Problem bei Konrad Lorenz lautet nach all seinen Studien, dass der menschliche Geist nicht frei ist, sondern dass wir alle mit Gehirnen im Kopf herumlaufen, in denen ein evolutionär ererbtes Instinktprogramm verankert ist. Und an dieses evolutionär vererbte Instinktprogramm sind wir gekettet, ob wir wollen oder nicht. Lorenz warnt in seinen typischen flammenden Worten davor, an die Lehre von der Instinktreduktion des Menschen zu glauben und daran zu glauben, dass der Mensch das Animal Rationale ist, das wirklich vernunftgesteuert handelt. Das ist für Lorenz ein gefährlicher Irrtum. Wir sind gesteuert von vielen instinktgeleiteten Impulsen, etwa bei Gefühlen wie Hass, Zorn, Misstrauen, Vertrauen, Freundschaft und so weiter. Das hat alles nichts mit Rationalität zu tun, sondern mit Instinkt. Ein weiterer wichtiger Gedanke bei Konrad Lorenz lautet, den er in Anlehnung an Kant in seinem Hauptwerk Die Rückseite des Spiegels entwickelt hat, dass wir in unseren sinnlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten massiv eingeschränkt sind oder schlicht beschränkt sind. Wir tragen angeborene Scheuklappen. Angeborene Scheuklappen etwa im Hinblick auf das Wahrnehmungsvermögen des Lichtspektrums, des akustischen Spektrums, also Schallwellen und so weiter. Wir sind auf ein bestimmtes Maß limitiert, was wir wahrnehmen können, was darüber, was darunter liegt, entgeht unserer Wahrnehmung. Das ist ein Gedanke, den Kant praktisch in seiner Kritik der reinen Vernunft bereits vorweggenommen hat und den Konrad Lorenz auf der Basis seiner verhaltenswissenschaftlichen Forschung massiv bestätigt. Dann auch später in der evolutionären Erkenntnistheorie bestätigt. Und wenn Sie jetzt zurückdenken an den Papiertest vom Anfang, dann ist das genau eines dieser Beispiele. Exponentielles Wachstum ist etwas, was wir in unserem Primatenhirn irgendwie spontan nicht drauf haben. Da müssen wir erst ein paar weitere Schritte denken. Eines der Resultate dieser Instinktbeschränktheit lautet, Zitat Konrad Lorenz, das Jucken auf der eigenen Haut übertrifft das durchs Ozonloch strahlende Unheil dank dieses instinktalten Wertungssystems bei weitem an Überzeugungskraft und Dringlichkeit. Ein weiteres Problem, das Konrad Lorenz in die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit identifiziert, lautet, wir leben in Massengesellschaften und wir sind nicht in der Lage, alle Menschen dieser Massengesellschaft in die Gruppe unseres Nahbereichs, also in die Gruppe der Menschen, die wir lieben, gegenüber denen wir uns moralisch verhalten können, altruistisch verhalten können, einzubeziehen. Was zu einem not to get emotionally involved Phänomen führt. Was über unseren Radius hinausgeht, ist uns im Grunde wurscht, geht uns nicht an. Das überlastet uns, das überfordert uns. Was dann unter anderem dazu führt, dass vor unseren Augen sozusagen Verbrechen passieren können, aber es geht uns nichts an. Gleichgültigkeit, Disaster Fatigue, also diese Ermüdung am Elend, das man zu beobachten hat, das in den Medien sichtbar ist und so weiter. Und ein weiterer zentraler Gesichtspunkt, eine weitere Todsünde ist für Konrad Lorenz die Manipulierbarkeit des Menschen. Die Manipulierbarkeit gerade in unserer Massengesellschaft, die dazu führt, dass wir uns vermassen lassen, typisches Konrad Lorenz Zitat, fresst Scheiße, Millionen Fliegen können sich nicht irren. Und seine Überlegung ist die, wir werden durch die Industrie, durch die Werbung manipuliert, zu Massenkonsumenten geformt, die eben das, was die Industrie zur Verfügung stellt, Lorenz, Scheiße, konsumieren. Und darauf kommt es an, massenhaft zu konsumieren. Zentrale Thesen, Heumer von Ditfurth. Das Problem Nummer eins, Sie werden es kaum glauben, ist die Weltbevölkerungsentwicklung. Darüber hinaus ist Ditfurth der Überzeugung, dass wir Menschen oder die Menschheit insgesamt unfähig ist, als Kollektiv zu handeln, als Kollektiv zu reagieren auf die globalen Herausforderungen und auf die Natur- und selbstzerstörerischen Verhaltensmuster des Menschen. Dazu sind wir nicht in der Lage, dazu sind wir beschränkt. Von Ditfurth ist zudem der Überzeugung, dass wir an unserer eigenen Seid fruchtbar und mehret euch Ethik scheitern werden. Dass genau deshalb eine Reduktion des Weltbevölkerungswachstums nicht möglich ist. Und von Ditfurth kommt zu dem Ergebnis in diesem Buch, es ist gewissermaßen der evolutionäre Auftrag der Spezies Mensch, einen großen Faunenschnitt herbeizuführen. Ein großer Faunenschnitt, das heißt ein massenhaftes Artensterben, einschließlich der eigenen. Das ist der evolutionäre Auftrag. Und schließlich noch ein Gedanke Hans Jonas, das Prinzip Verantwortung, kann man sagen, der Leitgedanke dieses Buches. Jonas geht von der Beobachtung aus, dass das Übermaß des Erfolges menschlicher technologischer Errungenschaften, das Übermaß des Erfolges beginnt in Bedrohung umzuschlagen. So, das Zauberlehrling-Problem. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Und das Übermaß des technologischen Erfolges schlägt um in Bedrohung und fordert eine völlig neue Ethik. Das alles ist jetzt einige Jahrzehnte her und die Frage stellt sich, wie sieht denn die Wissenschaft heute den Menschen? Ist nicht die Verhaltensforschung eines Konrad Lorenz längst überholt? Einige Stichworte dazu aus der Perspektive der modernen Soziobiologie, der Neurowissenschaften bzw. der modernen Gehirnforschung. Die moderne Soziobiologie beschreibt uns Menschen genau wie alle anderen Organismen, Tiere auf der Erde als Überlebensmaschinen. Produziert, gemacht im Laufe eines Millionen Jahre währenden biologischen Evolutionsprozesses mit dem einzigen ultimaten Zweck der genetischen Reproduktion. Das ist unsere Aufgabe. Darüber hinaus gibt es keinen weiteren Sinn. Weiterhin können wir im Ausgang von der Soziobiologie und der Neurowissenschaften davon ausgehen, dass Lorenz in einem ganz entscheidenden Punkt recht hatte. Wir sind nahbereichsfokussierte Lebewesen. Über die längste Zeit unserer biologischen Evolution adaptiert für das Leben und Überleben in relativ kleinen, überschaubaren Face-to-Face-Relationships. Genetisch verwandt, maximal 150 Teilnehmer, jeder kennt jeden. Darüber hinaus fällt es uns schwer, den Fokus zu erweitern. Wir sind in räumlicher Hinsicht nahbereichs fokussiert. Ist ja alles so schön grün herum, das Mühlviertel so schön. Und was in Brasilien oder sonst wo passiert, geht uns nichts an. Machen wir uns mal kurz bewusst oder überlegen wir, in den letzten 15 bis 20 Jahren sind in Nordbrasilien Regenwaldgebiete abgeholzt worden, in einer Größenordnung der Fläche von Frankreich und Portugal zusammengenommen. Gegenwärtig liegt der Präsidentin in Brasilien eine Entscheidung des Senats vor, der letztes Jahr im Dezember getroffen wurde, gerade zu der Zeit, ironischerweise, als in Durban der größte und längste Klimagipfel tagte, von dem kaum noch jemand was weiß. Zeitgleich hat der Senat in Brasilien das Waldmemorandum gekippt mit überwältigender Mehrheit, 58-2 Stimmen. Die Agrarlobby hat wieder ordentlich geschmiert. Und wenn die Präsidentin unterschreibt, ist der Weg frei für die weitere Rodung von 76,5 Millionen Hektar Regenwald. 76,5 Millionen Hektar Regenwald, sagt Ihnen das was? 76,5 Millionen Hektar? Klingt ziemlich viel. Es ist die Fläche von Deutschland, Österreich, Italien zusammengenommen. Also verdammt viel mit entsprechenden Konsequenzen. Wir sind in zeitlicher Hinsicht nahbereichsorientiert, also Zeiträume, die eigentlich unsere technologischen Errungenschaften, ob das jetzt Atomenergie ist oder der Quecksilberdampf in Energiesparlampen oder sowas, das hat Halbwertzeiten, die einfach unser Gehirn überfordert. Wir denken maximal in Jahresrhythmen, evolutionär bedingt, aber darüber hinaus fällt es uns schwer, weshalb uns auch Generationen im nächsten Jahrhundert oder Jahrtausend eigentlich egal sind. Und wir sind sozial nahbereichsorientiert, nahbereichsfokussiert. Wir begrenzen den Radius der Menschen, die für uns sozial, ethisch, moralisch und so weiter relevant sind, auf den Nahbereich. Und das heißt, Ditfurth hatte wohl recht, dass wir unfähig sind, Menschheit wirklich zu denken und zu leben und als Kollektiv zu handeln. Eine der zentralen Botschaften der modernen Hirnforschung lautet, dass es nicht das Bewusstsein in unserem Gehirn ist, also nicht der präfrontale Kortex, wo das Bewusstsein angesiedelt ist, das in unserem Kopf wirklich die Entscheidungsinstanz ist, sondern es ist das limbische System. Das völlig unbewusst arbeitende limbische System, das die Gefühle hormongestützt steuert, produziert, hemmt und so weiter. Die eigentliche Kommandozentrale in unserem Gehirn ist dieses unbewusst arbeitende limbische System. Im Konnex mit dem präfrontalen Kortex und stammesgeschichtlich noch älteren Arealen des Gehirns. Und die meisten von Ihnen werden das wahrscheinlich auch mitbekommen haben. Was die moderne Gehirnforschung durchwegs bestreitet, ist der Glaube an die Willensfreiheit, an die selbstbestimmte Verhaltenssteuerung, Bewusstseinssteuerung durch einen freien Willen. Das ist eine Illusion. Und wir müssen deshalb auch das Bild vom Animal Rationale, vom vernunftbestimmten Menschen erheblich relativieren. Schauen wir uns vor dem Hintergrund dieser neurowissenschaftlichen, evolutionswissenschaftlichen Ergebnisse, dieses Menschenbildes, einige Facts an, knapp 40 Jahre nach dem Buch Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit. Sie sehen auf dieser Folie die Weltbevölkerungsentwicklung seit ungefähr 1800. Sie sehen, etwa um das Jahr 1800 hat die Weltbevölkerung erstmals die Milliardengrenze erreicht. Es hat dann 118 Jahre gedauert bis zur zweiten Milliarde. Und als Konrad Lorenz seine Mahnungen aussprach, waren wir ungefähr hier. Da waren wir bei circa knapp 4 Milliarden. Als Holmer von Ditfurth seine Warnung aussprach, waren es nur noch knapp 13 Jahre vergangen und es waren schon 5 Milliarden. Wie gesagt, seit Lorenz Buch sind knapp 40 Jahre vergangen. Heute sind wir ungefähr hier bei über 11 Milliarden. Wenn wir später Gelegenheit haben und online sind, dann können wir uns vielleicht noch die Bevölkerungsuhr anschauen. Ein sehr beklemmendes Instrument im Internet. Also dieses exponentielle Wachstum der Weltbevölkerung. Und wenn man das sieht von den Zeiten von Lorenz und von Ditfurth bis heute, dann ist das schon ein gewaltiges Wachstum. Und Sie erinnern sich daran, für beide war das Weltbevölkerungswachstum das Problem Nummer eins. Schauen wir uns eine andere Statistik an, die weltweite Fleischproduktion. Seit ungefähr 1960 hat sie sich circa verfünffacht. Und nach den Prognosen der FAO, der Ernährungsbehörde der UNO, wird sich die Weltfleischproduktion von heute gerechnet bis 2050 nochmal verdoppeln. Also dann werden wir bei circa 500 Millionen Tonnen Fleisch pro Jahr liegen. Und hinter jedem Stück Fleisch steht natürlich die Notwendigkeit, das Tier, das das Fleisch liefert, auch zu ernähren. Klarerweise. Gegenwärtig werden weltweit circa 26 Milliarden Nutztiere gehalten. Was schätzen Sie, gibt es weltweit mehr Nutztiere oder mehr wildlebende Wirbeltiere? Haben Sie eine Vermutung? Ja, es ist ein Faktor 20, das 20-fache ungefähr an Nutztieren, mehr Nutztiere als freilebende, wildlebende Wirbeltiere. Und diese 26 Milliarden Nutztiere müssen natürlich alle ernährt werden. Und wenn man weiß, dass für ein Kilo Fleisch, also für die Veredelung von Getreide zu Fleisch, bei Geflügel etwa 2 Kilo gerechnet werden müssen und beim Rind zwischen 9 und 13 Kilo, dann hat man ungefähr eine Vorstellung, was es bedeutet für die Futtermittelproduktion. Wenn die in Deutschland gemästeten Tiere von in Deutschland produzierten Futtermitteln ernährt werden müssten, müsste Deutschland 4-mal so groß sein, wie es ist. Ist es aber nicht, und dann hat man unmittelbar den Bezug zu den gerodeten Wäldern, Regenwäldern in Brasilien. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Ein toller Buchtitel, finde ich, Dreck. David Montgomery ist Geologe und hat sich jetzt, ich glaube, schon fast 2 Jahrzehnte mit dieser Frage beschäftigt, nämlich dem Phänomen fruchtbarer Ackerboden bzw. Bodendegradation. Bodendegradation ist weltweit ein dramatisches Thema, etwa dokumentiert im Weltagrarbericht. Wir müssen sehen, ca. 11%, also relativ wenig, ca. 11% der Erdoberfläche ist für die landwirtschaftliche Nutzung geeignet. Das ist ziemlich wenig. Und jedes Jahr, jetzt gegenwärtig, verschwinden auf der Erde agrarisch nutzbare Landflächen in der Größenordnung der Schweiz. Also jedes Jahr geht die Nutzfläche in der Größe der Schweiz verloren. Eine der Konsequenzen ist das gegenwärtige massiv betriebene Landgrabbing. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen von Ihnen etwas. Gerade vor allem China, aber auch Indien und die Arabischen Emirate kaufen in großem Maßstab Land in Afrika und in anderen Teilen Asiens auf, um dort eben vornehmlich Futterpflanzen für die Tiermast anzubauen, um den hohen Fleischbedarf zu decken. Wir alle wissen, dass Äthiopien eines der ärmsten Länder der Welt ist. Wir alle wissen, dass Äthiopien eines der schlimmsten Hungerländer der Welt ist. Aber wer weiß schon, dass Äthiopien einer der größten Getreideexporteure Afrikas ist. Brasilien ist der größte Rindfleischexporteur der Welt, der zweitgrößte Sojaexporteur der Welt. Und in Brasilien hungern über 40 Millionen Menschen. Das sind Facts. Der nächste Gesichtspunkt, Wasser bzw. das virtuelle Wasser. Wie viel Wasser steckt in einem Kilo Rindfleisch? Was schätzen Sie? 20 Liter? Hat jemand einen anderen Vorschlag? 100. Die Berechnungen gehen dahin, dass in einem Kilo Rindfleisch über 15.000 Liter Wasser stecken. Ich habe vor kurzem einen Vortrag eines Tierarztes gehört, der in Israel war und dort Milchviehbetriebe rund um das Tote Meer besichtigt hat, wo man sich schon mal an den Zirn greift und was haben rund um das Tote Meer Rindviecher verloren, weil das ist Wüste, da wächst nichts. Genau, das Futter muss hingekarrt werden und zudem sind Rindviecher, also die vierbeinigen Rindviecher, extrem hitzeempfindlich, die halten keine Hitze aus und die werden dort eben zweimal am Tag geduscht, diese riesigen Herden in der Wüste, zweimal geduscht, um die Körpertemperatur zu regulieren. Menschen sind schon zu sehr absurden Verhaltensmuster fällig. Ein weiterer Gesichtspunkt, ich habe ihn schon erwähnt, den Weltagrarbericht, ein nach meiner Überzeugung sehr wichtiges Dokument, das 2008 nach fast 5 Jahren Arbeit von 500 Agrarexperten weltweit, also nicht ein paar grüne Ökospinner, sondern 500 Agrarexperten weltweit erarbeitet und publiziert wurde, im Auftrag der Weltbank und der UNO. Alle Industriestaaten waren beteiligt, alle großen Konzerne, Monsanto, Syngenta, Nestlé, alle waren beteiligt. Aber die großen Konzerne sind kurz vor der Publikation wieder abgesprungen, weil die Ergebnisse dieses Weltagrarberichts ihnen nicht genehm waren. Denn der Weltagrarbericht spricht eine sehr klare Sprache mit Blick auf die industrielle Landwirtschaft und sagt, weiter so wie bisher ist keine Option. Ein weiter so wie bisher im Stile der industriellen Landwirtschaft führt in die Katastrophe. Und zwar nicht nur in der dritten Welt. Fassen wir kurz zusammen. Die Weltbevölkerung wächst weiter, der Weltfleischbedarf wächst weiter, damit auch der Bedarf an Weide- und Nutzflächen. Gleichzeitig schwindet die Nutzfläche an landwirtschaftlich brauchbaren Böden rasant, sodass wir mit Konrad Lorenz die Frage beantworten können, was ist der Mensch, Zitat Konrad Lorenz, dieses blöde Vieh. Und ganz bewusst auf diese Folie nochmal dieses Spiegelbild. Wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir unseren Vorfahren vor 30, 40.000 Jahren. Wir rennen mit dem Steinzeitalter-Gehirn herum und wir verhalten uns in aller Regel auch so. Dieses blöde Vieh. Und die größte Blödheit nach Konrad Lorenz ist unsere Blödheit, unsere eigene Blödheit und Beschränktheit nicht einzusehen, sondern immer noch daran zu glauben, dass wir rational und vernunftbesteuert alle Probleme im Griff haben. Und ein weiterer ganz furchtbarer Gesichtspunkt, den Konrad Lorenz nicht müde wird zu betonen, wir werden von Steinzeitmenschen regiert. Noch schlimmer, von Steinzeitmenschen Männchen. Das ist ein großes Problem. Ja, kurzes Fazit. Ich zitiere aus dem Spiegel-Interview von 1988, Konrad Lorenz: Was heute verlangt wird, ist eine Umwertung aller Werte. Wir müssen lernen, dass Geld keinen Wert hat, dass es nur das Symbol von einem Symbol ist und dass man ein Symbol nicht fressen kann. Meine Damen und Herren, wenn der Dreck weg ist, der fruchtbare Ackerboden, und wenn das Wasser weg ist, ebenso wie der Dreck, ein Rohstoff, der viel kostbarer ist als alles Erdöl, alle seltenen Erden und alle Diamanten zusammengenommen. Wenn das weg ist, werden wir uns dann von unseren Handys ernähren? Hubert von Geusern, ein Philosoph unserer Zeit, liegt ganz sicher nicht völlig falsch. Aber jeder weiß, dass das Geld nicht auf der Wiesen wächst. Und essen kann man es auch nicht. Aber brennen darf es gut. Aber Wurzen, da man Wurzen und die Ruhm und ein Gugerutz, für einen Deutschen gar nicht schlecht, gell? Und wenn man lang so weiter Wurzen brennt, da Hurz. Und ich bin eigentlich der Überzeugung, dass er schon brennt. Man könnte also sagen, wir leben nach dem Prinzip, nach uns die Sintflut. Aber ich glaube, das ist ein Irrtum. Der Gedanke ist falsch. Wir sind die Sintflut. Und weil das alles so lustig ist, zum Abschluss ein Witz. Es treffen sich nach Millionen von Jahren auf ihren unendlichen Umlaufbahnen durch das All 2 Planeten. Sagt der eine zum anderen, um Himmels Willen, du schaust ja schrecklich aus, was ist denn mit dir passiert? Sagt der andere, komm, hör auf, mir geht's wirklich beschissen, ich hab Homo Sapiens. Sagt der andere, ach du lieber Himmel, du armes Schwein, das ist ja wirklich furchtbar. Aber denk dir nichts, das habe ich auch schon mal gehabt. Das vergeht wieder. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Also es ist auch möglich, an so einem sonnenbeschienenen Tag ein gewisses Düsternis reinzubringen, indem man sich einfach nur ein bisschen die Fakten anschaut.
Schattiger, ja.
Ja. Das heißt, die Sonne bescheint nur umso intensiver in die Tatsachen. Wir gehen jetzt in die Fragen hinein. Ich hätte selbst die eine oder andere, vielleicht gibt es im Publikum bereits jetzt Anregungen, Fragen, vielleicht auch nach der Lösung des Problems. Ja, also es ist ein unfassbar facettenreiches Thema. Deswegen glaube ich auch hier so ein bisschen die Schwierigkeit, wo setzt man da an? Für mich ganz ein zentraler Punkt war natürlich schon jetzt gerade zum Schluss, das war so ein bisschen das Aufzeigen der Lösung, die man aber irgendwo jetzt schon so ein bisschen in Abrede stellt, dass das überhaupt für den Menschen umsetzbar ist, aufgrund seiner Konstitution seines Primatenhirns. Das heißt, das Loslösen vom Geld, dass er gerade für die Prozesse gestalten, irgendwo der persönliche Gott ist. Dann eine Veränderung der Wertestruktur, die ja vielleicht gezielt, vielleicht unabsichtlich in den letzten Jahren eher unterspült wurde und abgebaut wurde. Wie könnte es rein theoretisch im besten anzunehmenden, bei der besten anzunehmenden Entwicklung, wie könnte es möglich sein, hier noch gegenzusteuern?
Ich antworte mit Konrad Lorenz, weil es am naheliegendsten ist. Und Lorenz beantwortet diese Frage mit, es geht nur über die Erziehung der Kinder. Es ist die einzige Chance. Wir müssen wie in der Physik überlegen, wenn ich etwas einen schweren Stein bewegen will, muss ich den Hebel unten ansetzen. Sie wissen, ich arbeite in der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich und es ist mir natürlich ein großes Anliegen, solche Dinge in die Köpfe zu bringen und über die Lehrerinnen und Lehrerköpfe in die Schulen zu bringen, weil es die Leute ja wirklich unmittelbar etwas angeht. Und Hubert von Geusern, der Hut brennt und das ist für unsere Kinder und für unsere Enkel alles andere als irrelevant. Und das ist eben eines unserer Nahbereichsprobleme, dass wir das Mühlviertel sehen und alles ist so wunderschön und die Supermärkte sind überfüllt und alles ist so im Überfluss da und ringsherum baut sich buchstäblich die Katastrophe auf, aber es ist für uns nicht wahrnehmbar. Und deshalb halte ich es für wahnsinnig wichtig, genau dieses Bewusstsein zu schaffen für die globalen Zusammenhänge, und damit kann man nicht früh genug ansetzen. Das muss in die Schulen.
Ja, also ganz kurz noch das. Ich erlebe das auch, ich bin auch Trainer tätig und arbeite mit sehr vielen verschiedenen Menschen, und ich bin mir gar nicht sicher, ob es nicht sogar reichen würde, wenn man die regionale oder rein das persönliche Wohlbefinden und die Zufriedenheit über diese Einsichten wieder thematisiert, weil ich schon erlebe, dass viele vielleicht den materiellen Wohlstand haben. Also im Vergleich zu den Drittweltländern braucht man gar nicht reden, aber überhaupt nicht diese Zufriedenheit überhaupt noch in sich tragen, aufgrund dessen, dass sie in dem, was sie tun, nicht mehr viel Sinn erkennen, das Vertrauen ineinander, auch der Bezug im sozialen Gefüge, selbst im unmittelbaren Gefüge nicht mehr so da ist. Das heißt, wenn jeder im kleinen Rahmen immer diese Grundlagen schaffen würde, dann sind wir wahrscheinlich eh genau da, was Konrad Lorenz auch meint.
Aber diese Grundlagen zu schaffen, müssen wir erst eine Grundlage schaffen.
Genau.
Werte oder auch Tugenden, um diesen altmodischen Begriff zu verwenden, fallen nicht vom Himmel. Und wir werden rund um die Uhr beschallt von einer Industrie, von einer Werbeindustrie, die uns aufruft, konsumieren, 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 immer mehr, immer neu, die nächste Generation, na, ich habe die neueste Generation vom iPhone nicht, mein Gott, ich bin ein Trottel, ich habe furchtbar, ich habe die neueste Generation nicht, muss ich haben. Und diese Genügsamkeit, die Bescheidenheit, den Blick für den hohen Wert des Naheliegenden, des Regionalen, der Schönheit der Umgebung. Ich liebe es, zu Hause auf der Terrasse zu sitzen und die Umgebung zu genießen und guten Wein zu trinken. So kann man toll leben. Aber unsere Kinder und unsere Jugendlichen werden so nicht erzogen, sondern sie werden zu diesen konsumierenden, massenkonsumierenden Trotteln erzogen. Der Thüringer spricht ja in seiner Wutrede vom Systemtrottel. Und in dieser Gefahr stecken wir halt alle.
Ja, definitiv.
Und völlig richtig, aber das muss wieder über die Erziehung laufen.
Zeig hier der. Genau, bitte.
Sie haben vorhin gesagt, dass der Hirnforschung gezeigt hat, dass der Mensch keinen eigenen Willen hat. Ich kann jetzt ganz banal fragen, darf man einen Bankräuber vor Gericht stellen?
Also, dass er keinen eigenen Willen hat, nicht Willen haben wir ja. Die Frage ist die, ob er einen freien Willen hat. Und die Hirnforscher wie Wolf Singer oder Gerhard Roth, der ist ein bisschen inkonsequenter, beantworten diese Frage. Natürlich können wir ihn vor Gericht stellen. Aber wir müssen die Begriffe Schuld, Verantwortung und so weiter anders definieren. Dieses klassische strafrechtliche Verständnis von Schuld als Verantwortbarkeit, die auf einer freien Entscheidung beruht, ist hinfällig. Davon müssen wir uns verabschieden. Aber der Bankräuber verhält sich definitiv nicht systemkonform. Und das System hat natürlich ein Recht, sich gegenüber Individuen, die sich nicht systemkonform verhalten, zu wehren. Aber die Frage ist die, wie muss ich das jetzt interpretieren? Auch den Straftäter. Es geht nicht mehr darum, dass ich eine Schuld, die aufgrund einer freien Willensentscheidung begangen wurde, einer Straftat, jetzt zu sühnen. Das kann nicht das Ziel sein. Sondern mein Ziel kann aus der Perspektive der Hirnforscher nur sein, diesen Menschen wieder irgendwie, mit welchen Mitteln auch immer, systemkonform zu machen.
Vielleicht kann ich da noch ganz kurz was dazu sagen, weil es zufällig das Thema meiner Dissertation, der freie Wille, also auch der eigene Wille dann letztendlich. Genau dieses Thema kommt dann natürlich auch in der philosophischen Diskussion immer wieder zum Sprechen. Und rein Neurowissenschaften ist es ja so, dass wir schon im Bedenkensystem rational, das, was ich bedenken kann, das bedenke ich auch, das, was ich nicht weiß, kann ich nicht bedenken. Die Sanktionen, das heißt, so hart, je härter ich den einen bestrafe, umso mehr, und der andere weiß das, umso mehr wird sich der andere denken, ich mache es vielleicht nicht. Eigentlich ein Strafsystem funktioniert eigentlich eher sollte über die Abschreckung funktionieren. Jetzt muss ich aber den, der was aber etwas verbricht, sanktionieren, sonst ist das alles zahnlos. Insofern ist es eigentlich die Notwendigkeit der Sanktion, um den Nächsten abzuschrecken. Nicht um, Idealfall natürlich, man kann die wieder reintegrieren, systemkonform wieder machen, die Menschen. Da müsste man aber dann hinterfragen, warum macht das wirklich? Also da müsste man die ganzen Motivationsstrukturen, die Bedürfnisstrukturen des Menschen, des Individuums wieder erkennen. Wäre für mich auch dann die Aufgabe, nachdem jemand straffällig geworden ist.
Das hat aber nichts mit freiem Willen zu tun. Ne? Wenn die Sanktion ist ja wiederum ein determinierender Faktor. Wenn ich reflektiere, werde ich die Bank überfallen, werde ich es nicht machen, ist die drohende Sanktion ja ein Faktor, den ich in meinen Kalkül mit einbeziehe, der meine Entscheidung dann determiniert. Das hat mit Freiheit nichts zu tun.
Ich kann da ganz kurz zusammenschließen. Aber die Abschreckung kann nicht funktionieren. In Amerika gibt es die Todesstrafe. Es gibt mehr Morde als bei uns. Also es ist sehr zweifelhaft mit der Abschreckung.
Absolut. Also die kennen das auch. In Amerika haben wir nochmal, und da spielen eben dann die Systemvariablen eine Rolle, wie auch das Selbstbild, wenn ich das Bild habe, mich kann man nicht erwischen, ich bin so gut, dann hat natürlich eine Sanktion relativ wenig Gewicht für meine Entscheidung. Mein Schluss dazu war auch, es gibt eigentlich nicht den freien Willen, es gibt einen eigenen Willen im Rahmen dessen, was wir möchten oder wollen.
Mhm. Aber ich möchte nur noch eine kurze Ergänzung machen. Es gibt einen sehr berühmten Fall in der Geschichte der Phineas Gage hieß er auch, also ein Eisenbahnarbeiter, dem bei einer Sprengung eine Metallstange, ich glaube links war es, durch den Mund, durch den Schädel geschossen ist und im präfrontalen Bereich schwere Hirnläsionen hervorgerufen hat. Und der war bis dahin ein absolut vorbildlicher Vorarbeiter, sehr beliebt bei den Kollegen und bei den Vorgesetzten. Und diese Veränderung, diese Verletzung des Gehirns hat auch sein ganzes Wesen sehr grundlegend verändert. Er wurde völlig unzuverlässig, hat gesoffen, war aggressiv, streitselig und so weiter und hat binnen kürzester Zeit dann auch seinen Job verloren, hat das überlebt. Aber diese Veränderung der Gehirnstruktur hat auch den Menschen, das gesamte Wesen, völlig verändert. Ist es ein anderer Mensch geworden?
Ja. Ich erinnere mich an die Mitte der 70er Jahre und Ihr Vortrag hätte auch damals schon sein können. Konrad Lorenz, die Bücher, die kenne ich alle, Holmer von Dietfurt. Und ich bin halt 2012 oder schon seit längerer Zeit sehr zornig, traurig und wütend, weil in der Zwischenzeit nichts passiert ist im positiven Sinn, beziehungsweise eher schlechter geworden ist. Daher frage ich mich manchmal, ist es noch viel später, als es schon ist, beziehungsweise ich war auch Volksschullehrerin und also ich gehöre sicher zu jenen Ersten, die Umweltschutzgedanken also intensivst in die Schule gebracht haben. Wir haben zum Beispiel Papier gespart im Sinne, du schützt einen Baum, du schützt den Wald und Also, das ist jetzt nur ein Beispiel. Und dann kam die Computerpapierflut, wo man sich dann richtig pflanzt vorkommen ist als Lehrer und so ist es dann gegangen. Frage an Sie jetzt, ich will nicht aufgeben, beziehungsweise sage ich mir, was kann ich jetzt noch tun? Was geben Sie uns heute mit? Weil eigentlich müssten wir ja hoffnungslos jetzt hinausgehen und entweder noch gescheite taufen oder unser Gurt Eis halten können und sagen, hinter mir die Sintflut.
Ja, wir sind oder, die Sintflut. Das ist
ja,
ja, einerseits...
Können wir jetzt hinausschieben.
Ja, einerseits würde ich nicht hier sitzen, wenn ich Pessimist wäre. Und ich würde auch nicht an der pädagogischen Hochschule arbeiten, wenn ich Pessimist wäre. Aber andererseits muss man auch Realist sein und die Dinge nüchtern sehen. Und wenn man die Dinge nüchtern betrachtet, wenn Sie allein die Kurve der Weltbevölkerungsentwicklung sich betrachten, der Weltfleischproduktion etc., Bodendegradation, dann sind die Dinge seit Konrad Lorenz und Heimer von Ditfurth in der Tat schlechter geworden. Und Globalisierungsprozesse, wie wir sie erleben, haben ganz klar negative Konsequenzen. Noam Chomsky hat 1990 ein Buch publiziert mit dem Titel Profit over People und er beschreibt in diesem Buch Praktiken der amerikanischen Wirtschaftspolitik und Außenpolitik. Und für Noam Chomsky war es 1990 schon klar, der oberste Wert ist der Profit der Konzerne und dieser Wert ist allem anderen übergeordnet. Das heißt auch dem Leben, der Gesundheit und dem Überleben von Menschen. Das ist so. Aber ich hoffe halt, dass man durch solche Aktionen, durch das Thematisieren in Bildungsinstitutionen doch etwas erreichen kann. Also das mag naiv sein, aber ich hoffe immer noch auf so eine Art Schneeballeffekt. Und es gibt ja auch Indizien dafür, dass sich ein Bewusstsein doch schon allmählich breiter macht. Auch ins Positive kippen kann. Konrad Lorenz hat das so beschrieben damals in diesem Interview. Eigentlich ist er der Meinung, der Point of No Return ist überschritten und der Mensch, dieses blöde Vieh, wird sich selbst und den ganzen Planeten ruinieren. Und die einzige Hoffnung, die er noch hat, ist die, dass es signifikante Teilkatastrophen geben wird, die einen nennenswerten Teil der Menschheit ausradiert und dass dieser Knall vielleicht den Rest der Menschheit zur Besinnung bringt. Und wenn wir uns mal kurz bewusst machen, dass jeden Tag circa zwischen 37.000 und 40.000 Menschen verhungern, jeden Tag, dann findet diese Katastrophe ja eigentlich schon statt. Ja, wobei ich mit Blick auf Fukushima irgendwie schon den Eindruck habe, wir sind wieder bei der Nahbereichsfokussierung. Fukushima, war da was?
Kann man wieder aufs Mikrofon warten? Weil sonst haben wir ja so eine ganze halbe Tonspur nachher.
Ich hätte noch zwei Fragen. Das eine ist dieses begrenzte räumliche Denken oder da nicht in die Augen schauen. Ist das nicht auch ein gewisser Selbstschutz? Weil sonst würde man, wenn man das konsequent weiterdenkt und sich da hineinsteigert, eigentlich zum Selbstmord führen. Also das ist natürlich die Frage. Aber vielleicht ein positives Beispiel auch von der Technik, ob es dann wirklich gut ausgeht. Seit es Handys gibt, die arabische Revolution in Ägypten wäre vielleicht nicht möglich gewesen, wenn es sowas nicht gibt. Ob es jetzt besser wird, werden wir mal sehen. Aber das sind auch Dinge, die manches ermöglichen. Und die zweite Frage, weil Sie gesagt haben, von den Lebensmitteln. Man letztendlich, wenn mich nicht alles täuscht, wenn man die Statistiken ansieht von der Kaufkraft her, geben wir heute für Lebensmittel weniger aus als wieder vor 20, 30 Jahren. Das heißt letztendlich, der Mensch reagiert wahrscheinlich nur über den Preis und das ist einfach noch nicht der Fall.
Also wenn ich beim letzten ansetzen darf, ist natürlich richtig. Wir geben gegenwärtig in Österreich und Deutschland, glaube ich, circa 10% unseres Einkommens für Ernährung aus, weil wir eben dahin konditioniert wurden, dass der Preis entscheidet, billig entscheidet. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, was wir uns selbst zuführen mit den industriellen Nahrungsmitteln. Das ist in aller Regel Schrott, ernährungsphysiologisch. Gerade das, was für Kinder und Jugendliche angeboten wird, ist Schrott. Und die Kostenexplosion im Gesundheitswesen, die auf Mangel und Fehlernährung zurückzuführen sind, ist eigentlich beängstigend. sehr beängstigend. Und es geht wiederum um Werte. Es geht um die Frage der Wertschätzung. Was ist mir ein gutes, hochwertiges Lebensmittel wert? Und wo steht dieses Lebensmittel im Ranking zu anderen Werten, dem dicken Auto oder dem neuesten iPhone? Ich habe vor Jahren einen Vortrag von Carlo Petrini, dem Begründer von Slow Food, gehört, in Wien, flammender Redner. Und Petrini steht dann da und sagt, schauen Sie, dafür geben wir 25% unseres Einkommens aus. Das bleibt immer außerhalb von Carlo Petrini. Aber wenn ich Brot esse und Schinken esse und Käse esse, dann wird das automatisch Carlo Petrini. Was muss mir wichtiger sein? Die Lebensmittel, die ich mir zuführe, müssten wichtiger sein, aber die behandeln wir eigentlich ziemlich verächtlich. Das ist ein großes Problem. Und zur ersten Frage, naja, sicher gibt es auch die Möglichkeit, über die neuen Kommunikationsmedien Dinge in unseren Nahbereich zu bringen, die ansonsten verborgen bleiben. Also bei Goethe im westöstlichen Divan, was die Völker da in der finsteren Türkei machen, geht mich nichts an. Und bei Immanuel Kant im Ewigen Frieden gibt es schon eine Stelle, wo es heißt, es spielt eine große Rolle, denn das Unrecht, das an irgendeinem Teil der Welt passiert, wird an allen Teilen der Welt gefühlt. Also der hat schon diesen Globalisierungsgedanken und das ist natürlich heute auch möglich. Aber wenn wir nochmal Fukushima aufgreifen oder sowas. Fukushima war einige Wochen in unseren Medien, war im Nahbereich und hat uns berührt. Berührt uns Fukushima heute noch? Immer noch? Sieht vielleicht, ja, weil die entsprechende Wahrnehmung haben. Aber ansonsten gilt nach aus den Augen, aus dem Sinn. Was fällt Ihnen zu Haiti ein? Schön warm, gell? Und boah, tolle Strände und so weiter. Da herrscht nach wie vor das große Elend seit dem Hurricane und dem Beben. Aber es ist nicht mehr in unserem Nahbereich.
Ich möchte nochmal auf die größte Todsünde der Weltbevölkerung zurückkommen. Hat die Ein-Kind-Politik in China und auch natürlich in gewisser Weise in Indien nicht doch Auswirkungen, dass die Bevölkerung irgendwo stagniert oder zurückgehen wird, der Zuwachs zurückgehen wird? Ich kann mir nicht vorstellen, wie der Nachwuchs dann in China à la longue weiter steigen wird, wenn die Frauen fehlen. Und das tritt ja jetzt schon ein, dass viele Männer keine Frauen finden oder Frauenraub und so weiter schon passiert. Also das sehe ich schon ein großes Problem jetzt, die Menschen, die dort leben müssen jetzt zu der Zeit. Also für die Bevölkerungszuwachs ist es positiv, möglicherweise. Gibt es da Auswirkungen? Hat man das schon? Kann man das schon berechnen? Da geht es ja nicht um einige, sondern um eine größere Zahl.
Ja, also China ist momentan bei etwas über 1,3 Milliarden Menschen. Und das große Problem ist natürlich das exponentielle Wachstum, das sich ja nicht von heute auf morgen bremsen lässt. Wenn, je nachdem wie die Entwicklungen weitergehen, da unterscheiden sich die Prognosen, ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass wir bis 2050 eine Weltbevölkerung zwischen 10 und 12 Milliarden haben werden. Und dann kann eine demografische Wende eintreten. Je nachdem, wie die Entwicklungen weitergehen. Die höchsten Zuwachsraten gibt es nach wie vor in islamischen Ländern. Mit Abstand die höchsten Zuwachsraten, auch in Afrika. Und hier wäre es das Erfolgsversprechende, in die Bildung von Frauen zu investieren. Das wäre auch nach meiner Überzeugung ein ganz entscheidender Schlüssel zum Erfolg, in die Bildung von Frauen zu investieren, weil eine höhere Bildung überall auf der Welt einhergeht mit dem Sinken der Reproduktionsrate. Aber das weitere Wachstum auf 10 bis 12 Milliarden wird nicht zu verhindern sein.
Ja, aber wie kann man in die Bildung der Frauen investieren, wenn 90% der Männer dagegen sind? Gebildete Frauen haben es heute eh schon schwer genug, einen Job zu finden oder einen Partner, wenn man, ja, das... im Islam ist es ja noch viel ärger, nicht? Ich meine, Afghanistan, was da passiert, dass die Mädchen behindert werden, zur Schule zu gehen, das ist ja, wie, da würde ich ansetzen. Also, dass das gesetzlich einfach durchzubringen ist.
Also, ja, wo ist der Gesetzgeber?
Naja,
der Gesetzgeber, ja, aber welche Interventionsmöglichkeiten hat man? Das ist natürlich, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, hochkomplex und schwierig. Kann man wegen des Rechts auf Bildung Armeen losschicken in ein Land und dort eine neue Regierung etablieren, die dann entsprechende Gesetze erlässt? Das ist schwierig, es ist verdammt schwierig.
Ja, wir stehen alle hilflos da, würde ich sagen. Nicht? Also man weiß zwar Ansätze, aber jeder Einzelne, alle, die heute hier sitzen, denken ähnlich aber man ist machtlos und hilflos. Man kann das Einzige, was man tun kann, im eigenen Umfeld wieder, das begrenzte Umfeld, ja. Und vielleicht springt das, multipliziert sich das. Ja. Also das ist die einzige Chance. Aber wie viele Jahre wird das dauern, nicht? Ich kann mich erinnern, eine Reinigungsfrau hat zu mir gesagt, was machen Sie da? Sag ich, ich sammle die Zeitungen fürs Rote Kreuz, war das damals noch, nicht? Hat gesagt, ich brauche eh kein Rotes Kreuz. Ich meine, das ist zwar 30 Jahre her, aber viele machen das heute auch noch nicht. Aber ich gebe es weiter.
Liebe Elsie, menschliche Ignoranz, menschliche Verdrängungskunst und so weiter sind einzigartig. Und was Sie vorhin angesprochen haben, dieser Selbstschutzmechanismus, man kann das nicht immer bedenken und die ganzen globalen Zusammenhänge, das ist für mich ja sozusagen Tagesgeschäft, das höre ich ständig von Studierenden. Man darf gar nicht drüber nachdenken oder nein, ich will gar nichts hören, dann werde ich ja verrückt oder werde verzweifelt. Und genau das ist es, was Konrad Lorenz beschreibt, eben diese Nahbereichsfokussierung und die Unfähigkeit oder auch die fehlende Bereitschaft, in diesen Zusammenhängen zu denken, die aber Fakten sind. Und deshalb hat er eben den Zweifel daran, ob dieses blöde Vieh in der Lage ist zu überleben. Ja. Aber was du angesprochen hast, ist in der Tat der einzige realistische Ansatz. Wenn alle sagen, ich kann ja eh nichts machen, dann passiert nichts. Wenn alle sagen, ich kann schon was machen, ein bisschen was machen, auch wenn ich die Welt nicht umkippen kann, dann wird sich auch etwas bewegen. Aber das ist die Voraussetzung.
Vielen Dank. Dann die nächste Frage. Bitte schön.
Ja, ich möchte nochmal darauf zurückkommen, dass Sie erwähnt haben, die Kinder, wir müssen den Kindern etwas lernen. Ich arbeite jetzt im Museumsbereich und sehr viel mit Schulklassen und Lehrern über viele Jahre jetzt hinweg und ich beobachte natürlich eine große Veränderung bei den Kindern, bin viel im Gespräch mit Lehrern und es ist einfach wirklich so, dass durch diese ganzen Medien und diese Verwahrlosung vor den Medien, dass die Kinder vor Spielkonsolen sitzen und nicht mehr miteinander spielen, nicht mehr streiten, nicht mehr sozusagen im Dreck wühlen, lachen. Ja. Es passiert eine ganz große Veränderung, die man vielleicht so öffentlich noch gar nicht so wahrgenommen hat, würde ich mal meinen. Ja. Aber wenn man wirklich mit Kindern auch arbeitet und mit den Lehrern spricht, so von Aug zu Aug, dann merkt man, dass wir eigentlich hier vor einer großen Katastrophe stehen. Ja. Wenn du zu Kindern sagst, macht einen Kreis und die können das nicht mehr, weil sie sich nicht mehr koordinieren können, ja, dann ist es eine große Katastrophe. Und ich kenne das auch so, wenn man sagt, in einer Ausstellung, wir schauen uns Werke an, dass die Kinder das Handy nehmen und nicht mehr wahrnehmen, sich nicht mehr berühren lassen und dass ja diese Fähigkeit eigentlich noch so hätten, ja, diese Offenheit. Und wenn man ihnen die Räume eröffnet, das auch auch schon noch können, ich würde es nicht ganz absprechen, aber hier die Beziehung zu sich selbst zu lernen, zum anderen und zur Umwelt. Das wird in den nächsten 4-5 Jahren, das wird eine ganz große Aufgabe. Ich möchte nicht pessimistisch sein, aber ich glaube, das ist in den Medien noch gar nicht so präsent, weil Lehrer, glaube ich, durch diese Verantwortung, die sie auch haben in diesem System und der Überforderung, gar nicht so damit rausrücken, was eigentlich wirklich schon los ist.
Ja, völlig d'accord. Also ich erlebe es ja im Bildungsbereich oder im Bereich der Pädagogik mehr oder weniger täglich. Ihre Beschreibung ist völlig korrekt, weshalb ich der Überzeugung bin, dass man hier in den Schulen entsprechend gegensteuern muss. In den Kindergärten, in den Schulen. Das ist immens wichtig. Bernd Schilcher, der Bildungsexperte, hat vor kurzem ein Buch herausgebracht mit dem Titel Bildung nervt, in dem er eben zum einen die Situation ähnlich beschreibt wie Sie, diagnostiziert und sagt, es ist alles bekannt. Diese große Problematik ist bekannt und es ist auch bekannt, wie mit welchen Mitteln man gegensteuern könnte und müsste. Und es nervt einfach, dass auf politischer Ebene sich allein aufgrund parteipolitischer Interessen sich die Kräfte neutralisieren und nichts passiert. Das ist der eigentliche Skandal. Aber für mich ist es persönlich auch eine der wichtigsten Aufgaben, genau das aufzubrechen in meinem Unterricht, in meinem Arbeiten mit Studierenden, in der Hoffnung, dass da auch etwas in den Schulen ankommt und umgesetzt wird. Wir müssen unsere Kinder wieder artgerecht erziehen und nicht vor Spielkonsolen.
Vielen Dank. Haben wir die nächste Frage?
Ich finde es gut, dass Sie so optimistisch sind. Ich bin es nicht. Sie haben am Anfang gesagt, wir haben noch immer ein Primatengehirn und werden gesteuert, ohne dass wir es wissen. Also wie wollen Sie diese Wende herbeiführen?
Ja, also zunächst mal, ich bin irgendwie zum Optimismus verpflichtet. Ich bin Vater von 4 Kindern, die auch wieder Familie gründen wollen. Ich stehe in einem Beruf, in dem ich keinen Defätismus oder Pessimismus verbreiten darf. Das darf ich einfach nicht. Aber ich bin auch Realist. Ich sehe eine Chance darin, dass man Menschen wirklich dazu erzieht, kritisch zu sein, aufmerksam zu sein und zu reflektieren, Dinge zu durchschauen und sich nicht einfach manipulieren zu lassen. Und das muss, wenn es nicht in den Elternhäusern stattfindet, in den Kindergärten und in den Volksschulen losgehen. Kindergärten und Volksschulen sind die mit Abstand wichtigsten Bildungsinstitutionen, die wir haben. Und es ist eine Frechheit, wie Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen und Volksschullehrerinnen und Lehrer behandelt werden und welchen Status sie in unserer Gesellschaft haben. Das wäre ein möglicher Ansatz und ich traue es Menschen durchaus zu, dass sie sich zu kritischen Köpfen entwickeln können. Wie heißt es in Deutschland? Die Foodwatch-Organisation gibt jedes Jahr so einen Bericht heraus, wo ein Thema aufgegriffen wird. Und in diesem Jahr war es das Thema Kinderkaufen. Es wurden ca. 1600 Nahrungsmittel untersucht, die für Kinder und Jugendliche von der Industrie angeboten werden. Und das Ergebnis ist wenig überraschend, aber trotzdem schockierend. Circa 3/4 dieser Nahrungsmittel sind aus ernährungsphysiologischer Hinsicht Schrott, Mist. Die Kinder werden systematisch krank gemacht durch diesen Mist. Aber wieso hat es den Titel Kinder kaufen? Die Industrie investiert in die Bewerbung dieser Produkte das Zigfache, der Wirtschaftswissenschaftler wird es auch wissen, das Zigfache der Werbebudgets für Obst und Gemüse oder so. Ne? Bei Obst und Gemüse sind es, glaube ich, in Deutschland jährlich 600.000 Euro und bei Snacks, Fertigprodukten und so weiter sind es knapp 80 Millionen Werbung. Die Kinder werden buchstäblich gekauft mit vielen Tricks und Werbelügen und so weiter. Und ich muss die Kinder befähigen, diese Lügen zu durchschauen. Dass die Milchschnitte nicht leicht ist und nicht belastet, ideal für zwischendurch, sondern eine extreme Kalorienbombe ist. Das nimmt zwei mitnichten irgendwie notwendige zusätzliche Vitamine liefert, etc. Dass Activia nichts kann, gar nichts kann, was nicht ein stinknormales Joghurt auch kann. Die Milchschnitte, ja, die besteht zu knapp 70% aus Fett und Zucker. Dazu kann ich Menschen...
Alles Gute, wirklich alles Gute, Dankeschön. Dass Sie das machen.
Dankeschön.
Dankeschön. Da hätten wir den nächsten Frage.
Ich habe eine Sache, weil hier immer wieder erwähnt wird, es müsste die Schule oder der Kindergarten sein, der hier irgendwas ändert. Also ich glaube, ich kenne hier zu viele Lehrer und ich war zu lange in der Schule und auf der Uni. Ich glaube, dass sich nach der zweiten Volksschule die Bildung aufhört, weil was ist der Sinn von Bildung, dass man lesen und schreiben lernt? Der Rest, kann ich mich erinnern, war reine Konditionierung. Und das ist immer eine Frage, was ist denn gerade en vogue? Wenn wir jetzt 1939 wären, würden wir anders konditioniert werden, als wir es heute wären. Wogegen ich mich aber ganz gewaltig wehre, ist, wenn immer wieder erwähnt wird, viel schon aus dem Reflex, man müsste, man sollte. Ich habe eine ganz, ganz einfache Antwort. Tun Sie es einfach. Und wenn sich heute ich habe keine Kinder, ich habe nur Nichten und Neffen, wenn Sie heute sagen, der Fernseher ist Blödsinn, die Playstation ist Blödsinn, das Telefon ist Blödsinn, ja, bin ich bei Ihnen, das Ding kann man abschalten, man kann es wegstecken, hat aber dann den extremen Nachteil, das Kind will Aufmerksamkeit. Und das ist dann wieder das Thema der Eltern. Irgendwer muss es tun.
Ja.
Aber um es beim Positiven zu halten, ich komme aus der Finanz und wir beschäftigen uns sehr viel mit exponentiellen Dingen, die, wie wir alle wissen, nicht nachhaltig sind. Das beste Beispiel ist der Zinseszins, der uns jetzt um die Ohren fliegt, hat aber auch noch keiner verstanden. Bevölkerungswachstum, alles was natürlich ist und exponentiell sich verhält, bricht irgendwann, sei es jetzt positiv oder negativ. Wir haben den wahnsinnigen Vorteil in Österreich, es geht uns so wahnsinnig gut, bis wir exponentiell brechen, sind Länder wie Vietnam, Bangladesch, China schon lang gebrochen und wir werden das erste Reihe fußfrei erleben, was das heißt. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, muss wieder jeder für sich beantworten. Ich denke mir nur, schwarz zu malen, bringt nichts. Ich sehe es da ganz wie Sie, es gibt nichts Schöneres als ein Glas Wein, wobei man da ja schon schwerst sozial außenstehend ist, wenn man das einem komischen Kinofilm oder der Europameisterschaft vorzieht. Aber die Natur wird sich schon schön regulieren. Und auf welcher Seite man dann steht, ja, wir können es eh nicht ändern.
So lasst uns dann ein Apfelbäumchen pflanzen. Ja. Aber was Sie am Anfang gesagt haben zu den Schulen, was da stattfindet, ich glaube nicht, dass es das primäre Ziel von Bildung sein soll, Rechnen, Schreiben und Lesen zu lernen. Das ist natürlich wichtig, keine Frage, diese Kulturtechniken. Aber ich glaube, das primäre Ziel von Bildung soll und müsste, muss es sein, Kompetenzen zu erwerben, gerne lernen zu lernen. Eigentlich lernen Kinder ja gerne und ihnen wird das gerne Lernen in den Schulen systematisch abgewöhnt. Und eben die Kompetenzen zu entwickeln, die sie befähigen, ihr Leben bewusst und kritisch zu bewältigen. Aber was ich erlebe, wenn ich die Erstsemesterstudierenden ansehe, die gerade aus der Schule kommen, die sind konditioniert auf das Schema passiver Weisungsempfänger. Kommen rein, setzen sich in die Frontalposition, so leg los da vorn, erzähl deinen Kram, wir schreiben mit. Ob das uns interessiert, spielt ja sowieso keine Rolle. Ein Maturant hat vor kurzem in seiner Matura-Rede einen genialen Satz ausgesprochen. Er sagte, wir haben jetzt 8 Jahre die Antworten auf Fragen gelernt, die wir nie gestellt haben. Und ich denke, deshalb nervt Bildung, gar keine Frage. Und da müssen wir etwas aufbrechen. Und ich bin dabei und tue es auch, in meiner Arbeit in der pädagogischen Hochschule, diese Schemata aufzubrechen. Und das ist für die Leute, die so konditioniert sind, eine echte Zumutung. Die sind irritiert. Schockstarre, wie jetzt selber partizipieren. Wie? Ich esse kein Fleisch mehr, zum Beispiel. Ich habe mein Konsumverhalten umgestellt. Es geht. Man kann schon einiges tun. Inwiefern? Ja, ich höre auch nicht auf. Und ich erlebe, dass eigentlich ziemlich viele ganz gern mittanzen, wenn ich aus der Reihe tanze. Und es müssen viel mehr aus der Reihe tanzen. Naja.
Genau. Aber ich meine, es ist, glaube ich, außer Frage, dass eigentlich die Individualität, also oder die Vielgestaltigkeit der persönlichen Ressourcen eine Gemeinschaft erst stark macht. Also das Gleichmachen in der Bildung hat ja vielerlei negative Effekte eigentlich. Das ist auch ein Punkt, wo ich mich zum Beispiel persönlich einsetze, dieses Lernen beizubringen, oder das integrierte Lernen, mich auch integriert zu denken, verbinden zu denken. Das ist das, was ich mir ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe und auch in Hochschulen, aber jetzt eben auch früher schon, das den Kindern auch beizubringen, wirklich das Gehirn auch richtig zu benutzen und nicht nur auswendig zu lernen, weil auswendig lernen ist eigentlich damals also gegen das Gehirn. Das können wir die ersten paar Jahre in unserer Entwicklung sehr gut, das ikonische Lernen, aber ab der Schulzeit müsste man eigentlich verstehen, nicht Wissen ansammeln. Wissen ist die Grundlage, um verstehen zu können, aber das Wissen zu verbinden, das ist dann das, wo ich das Gehirn richtig benutze. Ich denke auch, dass wir in die Richtung viel mehr tun könnten, ganz leicht, und tun sollten.
Es gibt ja auch gute Schulen.
Ja, definitiv.
Es gibt Modellschulen, wo das wirklich gut funktioniert.
Und es gibt auch herausragende Lehrer, und das sind auch die Lehrer, an die wir uns heute noch erinnern, positiv. Hat fast jeder wahrscheinlich 1, 2, 3 Lehrer, wo man weiß, okay, da erinnere ich mich auch heute auch noch an Inhalte. Mhm. Und viele, wo es halt nicht so ist.
Es gibt auch Lehrer, an die man sich ungern.
Natürlich. Gut. Hier, vielleicht, wenn die Dame noch kurz vorher kann. Beide versorgten Mikrofone, bitteschön.
Ich würde mich in Sachen Thema Kinder noch anschließen. Lehrer sind sicher sehr wichtig, aber die Eltern, die schon in den ersten 6 Jahren sehr viel prägen, dass man einfachste Dinge kann, sich selber einfache Speisen herrichten kann, schon als Kind, oder auch lernt, einen Teig zu kneten, was dann weiterführt in eine kreative Richtung. Ich kann aus einem Teig 100 verschiedene Mehlspeisen machen, aber auch viele andere Aufgaben der Eltern, die man, wenn man weniger Zeit hat als Erwachsener, trotzdem irgendwie unterbringen muss, muss man halt effizienter werden und weniger vor dem Fernseher sitzen. Und viele Dinge sind nicht vergessen. Fukushima, ein Jahr danach, hat viele Berichte gegeben, unter anderem, dass viele ältere Leute noch in Ersatzquartieren wohnen. Die hatten die längste Zeit keinen Fernseher, in dem sie die Berichte, so wie wir, sehen konnten. Diese Bilder von oben auf Fukushima finde ich so drastisch, werde ich sicher nie mehr vergessen. Auch nicht die Tatsache, dass jetzt in Deutschland Endlagerstätten aufgeräumt werden müssen, umgeräumt werden müssen, weil sie als absolut unsicher erkannt sind. Das wird nicht viel besprochen, auch nicht, dass die Franzosen ihre Sachen nach Deutschland transportieren und so weiter. Man weiß Gott sei Dank vieles nicht so, aber optimistisch sein, glaube ich, ist immer angesagt, dass wir nicht an unserer Dummheit sterben müssen, das hoffe ich sehr. Ich habe mich in den letzten 1-2 Jahren bemüht, Produkte als Konsument zu finden, die nicht aus China sind, weil mir aufgefallen ist, dass alles aus China stammt, vom Kartoffelschäler angefangen bis zum sterilen Verbandsmaterial, das man sich selber als Patient gar nicht aussuchen kann. Das kommt aus China, wird von der Kasse bezahlt. Ich habe gar keine Möglichkeit, ein anderes Produkt zu finden und zu kaufen. Viele andere Sachen auch. Jede wattierte Winterjacke kommt aus China, egal ob sie 20 Euro kostet oder 500 Euro. Die Nike-Laufschuhe kommen aus China und so weiter und so fort. Nicht einmal aus Bangladesch oder Vietnam oder Korea kommt auch vieles dort her. Fast jede Teflonpfanne kommt aus China. Ich muss mich nicht wundern, wenn die ganze europäische Produktion da niederliegt. Portugal, Spanien, Griechenland waren Billiglohnländer. Griechenland weiß ich nicht, was die alles exportiert haben. Spanien, Portugal sehr viel. Italien auch noch. Man muss sich als Konsument, man muss suchen, dass man noch Wolle und Garn aus Italien findet. Das waren klassische Länder für hochwertige Produkte. Kommt jetzt aus China oder Indien. Ich bemühe mich, Alternativen zu finden, aber es ist zeitaufwendig. Ich habe jetzt aus gesundheitlichen Gründen die Zeit, aber sonst nicht unbedingt alle Möglichkeiten. Aber als Berufstätiger hatte man die Möglichkeit nicht, sich mit verschiedensten Problemen so auseinanderzusetzen. Ich habe mitverfolgt die Kampagnen im deutschen Fernsehen, was Ernährung betrifft. Auch die Ergebnisse von Foodwatch ist erschütternd. Aber für uns, weil wir eine gute Landwirtschaft rundherum haben, ist es noch möglich auszuweichen. Und zum Thema Werbung finde ich ganz schlimm. Meine Fernsteuerung vom Fernseher geht vielleicht deshalb kaputt, weil ich immer wegschalte, wenn Werbung ist. Und im Radio ist die Werbung vom Tempo her schon so schnell, dass ich sie Gott sei Dank zum Teil nicht mehr richtig erfasse. Die geht schon am Ohr vorbei, weil es so schnell gesprochen wird, weil es so wenig Zeit für ihr Geld bekommen, dass einfach nur mehr schnell ins Radio, also ins Mikrofon dort hineingeschrien wird bei der Aufnahme. Ich verstehe zum Teil die Firmen, die dort Werbung machen, gar nicht mehr, weil so schnell gesprochen wird. Ich hoffe, es läuft sich irgendwie durch, dass mehr so machen, wie ich das entweder wegschalten oder weghören. Ich kann es Gott sei Dank, aber die Werbung hat einen Wahnsinn. Nicht mehr so, aber auf viele andere schon.
Hat sie, ohne jeden Zweifel. Ich möchte nur 2 Gedanken aufgreifen. Das eine, was Sie erwähnt haben, man kann bei der Ernährung zum Beispiel schauen, dass man regional auf Regionalität, Saisonalität achtet. Ich mache das mit Studierenden immer die Frage, wo fängt Fairtrade an? Fängt Fairtrade beim Handel mit Kaffee und Kakao an oder fängt Fairtrade vor unserer Haustür an? Ich mache im Innviertel, wo ich lebe, so eine kleine Regionalentwicklungsinitiative, wie es Innviertel schmeckt, heißt das, Kooperation zwischen bäuerlichen Produzenten und Gastronomiebetrieben. Und ich erlebe, dass die kleinen Produzenten wegsterben einfach. Die werden systematisch vom Markt verdrängt und was bleibt, ist dann eben der Agrokonzern. Das hat System. Und da können wir alle etwas dazu beitragen, dass dieser Trend irgendwie nicht fortgeführt wird. was Sie ganz am Anfang gesagt hatten bezüglich der Aufgabe der Eltern und dass in den ersten 6 Jahren ja schon eine maßgebliche Prägung stattfindet, das ist völlig richtig. Nur wir haben ja in unserer Gesellschaft ein Kevin-Allein-zu-Haus-Problem. Wenn beide Elternteile arbeiten gehen, dann ist der Sprössling im Zweifel nachmittags nicht betreut und setzt sich vor die Spielkonsole, gerade die männlichen Jugendlichen, oder setzt sich vor den Fernseher. Das ist ein Problem. Und deshalb werden faktisch Aufgaben, die traditionellerweise in den Familien ausgeübt wurden, auf Kindergarten und Schule, auf Vorort Kindergarten, Schule ausgelagert. Dem muss ich aber entsprechend Rechnung tragen, dass ich bei der Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen auch wirklich Pädagoginnen und Pädagogen habe und nicht nur reine Wissensvermittler, technische Wissensvermittler. Das ist wichtig, dass man den Kindern hier das gibt, was sie eigentlich brauchen. Konkretes Beispiel, das ich nie vergessen werde. Ich habe an der Uni Passau, als ich da noch gearbeitet habe, immer wieder Seminare gemacht, Ethik der Ernährung, Blog-Seminare am Wochenende, wo wir das theoretisch aufbereitet haben und auch alle Mahlzeiten miteinander zubereitet haben. Eine Studentin hat gesagt, sie isst kein Fleisch, sie isst aber Fisch. Okay, gut, dann bist du eingeteilt beim Fischmachen, frische Forelle gekauft und habe dann gesagt, ich brauche jetzt Petersilie zur Forelle, hatte auf der Fensterbank frische Petersilie, Dill, Kräuter aufgebaut. Sie dreht sich um zur Fensterbank. Sie konnte die Petersilie nicht vom Schnittlauch unterscheiden. Eine 23-Jährige. So weit reicht die Kompetenz. Ja, natürlich. Es wird vieles geschult beim Kochen, auch Metakompetenzen, Ressourcenmanagement, was mache ich wann und so weiter. Ne? In welchen Schrittfolgen? Da wird viel, Logistik, ja klar. Liebe, Sinnlichkeit.
Ja.
Richtig, ja. Bin ich ganz bei Ihnen.
Absolut. Vielen Dank. Dann haben wir die nächste Frage.
Ja, ich finde es trotzdem alles nicht so hoffnungslos. Ich appelliere an uns, aber Lehrerinnen sind ja ohnehin einer Meinung und vielleicht an die 15% der Menschheit, die so denken wie wir und auch was tun. Also die Erwachsenen sind gefordert. Also ich finde es jetzt fatal, dass man sagt, Kinder sollen es uns schon richten dann. Ja? Weil ich merke jetzt manchmal, dass man sich schon mehr auf die Kinder verlässt, dass uns die einmal die Welt noch einmal retten. Und an Sie möchte ich bitte appellieren als Lehrerausbildner und überhaupt, das wirklich ins System, sprich Unterrichtsministerium zu bringen. Ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren wurde die Wirtschaft hereingeholt. Und ich kann mich an den Slogan erinnern, macht uns die Kinder wirtschaftstauglich. Ja? Da hat uns die Haare aufgestellt, mehr oder weniger jedem Lehrer. Und Wirtschaftsrat Leitl hat einmal gesagt, Englisch gehört herein, sofort in die erste Klasse Volksschule. Er hat es geschafft, ja, zum wirtschaftstauglich dazu. Und bitte, wenn es jetzt über die Kinder laufen soll, sozusagen unsere Rettung, dann muss aber das Wirtschaftsprofitdenken wieder aus der Volksschule herauskommen. Ich meine, ich habe es im Gymnasium dann Wirtschaftsgeografie gehabt. Ich glaube, es war immer noch bald genug, was zu begreifen. Ja? Aber dieses Wirtschaftsprofitdenken und dieses, welche Firmen dann reinkommen sind und dann hat es auf einmal geheißen Wettbewerbsdenken und bei dem Wettbewerb müssen wir mitgeben, weil die Firma uns sponsert und so, dass die Schulen gesponsert worden sind, ist auch kritisch geworden.
Ja, natürlich sind die Schulen andererseits finanziell klamm und es wird gespart. Pädagogische Hochschule Oberösterreich soll zur Universität, zur pädagogischen Universität ausgebaut werden, umgewandelt werden. Gleichzeitig kriegen wir im Wintersemester ca. 600 zusätzliche Studierende und mehrere Verwaltungsstellen werden gestrichen. Keine neuen Räume. Wie bitte? Na, das ist natürlich ein Riesenproblem und ein großes Thema. Aber wessen Sie sich sicher sein können, ist, dass ich diese Gedanken ins System bringe. Klar. Die Frage ist die, wie das System reagiert und ob das System, das Sie beschreiben, sprich die politische Ebene, noch autonom ist in irgendeiner Art und Weise, die halte ich für sehr offen und gewagt. Da glaube ich eher, dass es so ist, dass wir faktisch eher schon in einer Plutokratie leben und nicht mehr in einer Demokratie.
Politik und Wirtschaftsverflechtung momentan angeklagt oder aufgeklärt werden soll, um das Bewusstsein ein bisschen zu ändern.
Ja, schön wäre es. Ich habe vor Jahren in München einen Herrn kennengelernt, der seit 30 Jahren in Deutschland im Bundesumweltamt in der Entwicklungshilfe tätig ist, Lateinamerika. Und er hat berichtet, als er vor 30 Jahren das erste, zweite Mal da in Honduras, Nicaragua und so war, war er schockiert über die Korruption in diesen Ländern. Er hat gesagt, Leute, ihr müsst euch den internationalen Standards anpassen, sonst wird das hier nie was. Und dann hat er gesagt, so und jetzt nach 30 Jahren kann ich feststellen, die Anpassung hat stattgefunden.
So, vielen Dank. Die nächste
Wortmeldung. Geht das? Oder drückt, ja?
Okay. Ja, ja.
Ich möchte zwei Bereiche einbringen. Das eine, weil es jetzt hier von der Erziehung der Kinder versucht, die in eine gewisse Richtung oder ja so was weiterzubringen, damit sie vielleicht die Welt etwas anders gestalten können. Da fällt mir eben ein, dass die Neurobiologie und die Epigenetik und so weiter ist ja in aller Munde. Und da konnte ich doch jetzt recht plausibel einiges lesen, dass es hier vier Zeitfenster gäbe. Wenn ich es jetzt so richtig im Kopf habe, ist es, das ist quasi vor der Zeugung, die 9 Monate im Bauch der Mutter, nach der Geburt und um die Pubertät herum, wo man hier also Epigenetik den Acker gut vorbereiten kann, dass dann hier entsprechend etwas kommt. Also ganz vier entscheidende Zeitfenster. Wenn man die übersieht, dann sei der Zug im Wesentlichen abgefahren. Das ist zum einen. Und das zweite ist, da wir heute sehr viel von Wachstum wird, Bevölkerungswachstum hören, möchte ich das Wort Wachstum einmal hier herausnehmen. Das hört man ja aus den Munden der Politiker tagtäglich millionenfach, würde ich fast sagen. Und da fällt mir in diesem Zusammenhang ein, immer zu Weihnachten, meistens auf dem ersten Einkaufssamstag hört man Katastrophe, 50 Milliarden oder was auch immer, welche Summe weniger ist wie das letzte Jahr, wenn man es dann umlegt auf den einzelnen Gewerbetreibenden und so weiter, dann sind es halt 0,8%, 1,2, 2,4, ich weiß es nicht. Ich denke mir dann immer, ich bin selbst in einem kleinen Geschäft aufgewachsen und muss jetzt auch einen Umsatz generieren. Ja, hält man das nicht aus, wenn man ein bisschen weniger mal hat? Sind wir wirklich so wachstumsgetrieben? Glauben wir das immer? Und was ist dieses Wachstum? Für mich bedeutet es nichts anderes, als wir wollen reicher werden. Ich möchte mir, dass jemand vielleicht sagt, wir wollen wachsen dahingehend, dass wir sagen, ab 1. Jänner 2013 ist das Wochenende von Montag bis Freitag. Und arbeiten tun wir nur Samstag und Sonntag, ja. Dann haben wir mehr Zeit für dieses, jenes und so weiter und so fort. Das hört sich sehr schön an, aber wir wissen, es werden mehrere drinnen sitzen, die hier eben das Wachstum brauchen. Der Bäcker möchte mehr Semmel verkaufen, damit er sich alles Mögliche leisten kann. Und die Föstalpine möchte mehr Stahl verkaufen, da braucht man aber dann eine höhere Autoproduktion und. So sind wir also hier gefangen. Und ich habe eigentlich keine Erklärung und überhaupt nicht einmal den Ansatz einer Antwort, wie könnte man diese starken Kräfte, diese Lobbys, die auch dahinter sind, was könnte man da machen? Der Kollege da hinten sprach auch vom Zinseszins. Das heißt, das Geld wächst ja immer mehr, auch wenn niemand produziert. Auch da weiß ich nicht recht, wie man das lösen könnte. Und last but not least bei meinem Beitrag ist, war vor etwa einem halben Jahr bei einer Bank, da war ein Vortrag über Genetik und über grüne Genetik und rote Genetik und so weiter und so fort. Aber auch wurde die Frage eingebracht, wo ist der größte Markt für Diabetes-Medikamente? Ja, da haben wir alle gesagt, Amerika. Das ist allerdings falsch, ja. Das ist nämlich China und Indien. Weil hier genetisch, hier es offenbar so ist, dass die unsere westliche Ernährungsweise nicht verarbeiten können und so weiter. Das heißt also dort mit einem exponentiellen Marktwachstum, vielleicht nimmt der Zucker zu und. Was machen wir hier, um wieder wachsen zu können? Banken, indem sie hier Anteilscheine verkaufen können an Firmen, die die Produkte haben gegen Diabetes, gegen Herzinfarkt und so weiter und so fort. Ich meine, so funktioniert das offenbar. Es ist uns wieder relativ wurscht, ist Edward. Mir ist ja nur wichtig, dass wenn ich den Anteilschein kaufe, dass ich dann nicht 2 oder 3% habe, mindestens 20 natürlich, wurde auch ungefähr so dargestellt. Mich stimmt's traurig. Das ist das, wo ich für mich immer versuche, eine Antwort zu bringen. Was für Wachstum? Jetzt haben wir den Wachstumspakt. Angeblich hat keiner mehr Geld. Wie das wieder gehen soll, ich weiß es nicht. Ja, ich habe keine Antwort. Danke.
Dankeschön. Kann dann vielleicht der Wirtschaftswissenschaftler auch noch was zu sagen. Ist für mich wieder ein Beleg für das Prinzip Profit over People. Die rasant steigenden Diabeteserkrankungen in China haben in der Tat etwas mit der Änderung des Ernährungsverhaltens zu tun und damit zu tun, dass China eigentlich traditionell ein sehr stark vegetarisches Land war, kulinarisch, und der Fleischkonsum nirgendwo auf der Welt derart rasant wächst wie in China. Und das hängt eben wieder mit der Diabetesproblematik zusammen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Und damit öffnet sich natürlich ein Markt. Super, da können wir Kohle machen. Also muss ich ordentlich Fleisch bewerben und Ernährungsweise bewerben, um die Medikamente hinterher schieben zu können. Profit over people, das ist das Prinzip. Aber der Grundgedanke, warum eigentlich immer Wachstum, das ist uns so eingebläut worden, diese Ideologie. Das ist doch keine Naturgegebenheit. Und ich möchte die Frage auch mit einem uralten Zitat beantworten von Epikur, der ja als Begründer des Hedonismus bekannt ist. Und dieses Zitat lautet: Wenn du einen Menschen glücklich machen willst, vermehre nicht seine Habe, sondern verringere seine Bedürfnisse. Mhm. Und daran können wir uns heute, glaube ich, ganz gut erinnern. Sollten wir uns erinnern. Mhm.
Dabei ist ja auch so mit den Bedürfnissen, dass ich glaube, die Industrie und wir und die Werbewirtschaft und alle wissen das, dass wir eigentlich gar nicht unbedingt die Bedürfnisse befriedigen, sondern wir wollen bessere Bedürfnisse. Und wenn man einmal überrissen hat, dass wenn ich ein Bedürfnis befriedige, dass das automatisch das nächste weckt und nach sich zieht. Wenn man das akzeptieren würde, würde man für sich vermutlich vieles nicht kaufen, vieles vielleicht ersparen, aber dann bin ich jetzt wieder dort. Was ist denn derjenige, der mit Playstations handelt, der die produziert? Da arbeiten ja auch Menschen, die wollen auch in Urlaub fahren. Mhm. Und nur wenn die ein Geld haben, können sie vielleicht meinen Salat kaufen, den ich bio-weißmäßig angebaut habe. Also das ist alles so miteinander verbunden und die Geschwindigkeit durch die Globalisierung nimmt hier ja enorm zu. Und wenn das so stimmt, dass wir Menschen eher so zu 150 sein wollen und das da draußen ist mir nicht so wichtig, dann sieht man ja hier, welche Problematik hier besteht. Und mir fällt jetzt auch der Aristoteles ein, der dieses altgriechische Wort Oros, für was man für Grenze, für Landesgrenze verwendete, nahm er in seiner Philosophie als qualitatives Merkmal. Das heißt, wenn ich ein qualitatives Merkmal habe, dann ziehe ich eine Grenze, ich unterscheide mich zu etwas anderem, zu jemand anderem. Und was machen wir jetzt eigentlich? Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo man sämtliche Grenzen niederwirft. Ja. Ob das jetzt von der Familie anfängt, ob das Ländergrenzen sind. Anders formuliert, Aristoteles würde vermutlich sagen, wir vernichten Qualitäten, qualitative Merkmale. Das ist eine Gleichmacherei. Mhm. Ja, eine Wachstumsgetrieben, nicht? Also Grenzen weg, dann, wo das hinführt, sieht man ja im Prinzip.
Eine der 8 Todsünden der zivilisierten Menschheit für Konrad Lorenz ist der Verlust von Traditionen und der Verlust von Werten. Und er beschreibt das als pathologisch, macht den Vergleich mit der Medizin, er ist ja Medizin-Nobelpreisträger, wenn Zellen zu Krebszellen mutieren, verlieren sie ihre Strukturen und fangen dann eben rasant an zu wachsen. Und diesen Vergleich zieht er ja, was ihm dann auch übel ausgelegt worden ist, so im Hinblick auf Nazi-Ideologie und so weiter. Aber er vergleicht das so, und wir machen eigentlich ein krankhaft wucherndes Wachstum, beobachten wir. Und das kann der Menschheit zum Verhängnis werden.
Vielleicht ganz kurz, weil es angesprochen ist aus wirtschaftlicher Sicht, warum man wachsen sollte. Sobald die Börsen notiert sind, sollten sie wachsen, sonst sind ihre Anleger weg und sie verlieren ihre kapitale Grundausstattung. Das heißt, sie sind direkt im Wachstumswettkampf. Deswegen habe ich auch skeptische Ansichten bezüglich der Börsenstruktur und auch wie sie gehandhabt wird. Das heißt, ich denke auch, dieses Wachstumsmotiv, genauso wie der Zinseszins, das ist fatal. Also kurzfristig, wenn man es nur kurz anbetrachtet, denkt man sich, macht das Sinn. Aber wenn man sich fixe Returns fest vornehmen würde, mit dem man sagt, okay, ich investiere was und bekomme dann so und so mehr zurück über eine gewisse Zeit, dass ich noch anlege, wäre sinnvoll, weil der Zinseszins, der stürzt wie eine Sinnflut dann über ein drüber, das ist tödlich. Und Albert Einstein, glaube ich, hat gesagt, die größte Erfindung der Menschheit war der Zinseszins. Hat das etwas ironisch gemeint. War auch nicht ganz im Kopf gefallen.
Ja, ein anderer Gesichtspunkt noch, es ist ja wirklich die Logik des Systems. Ja. Sean Ziegler, der ehemalige UNO-Sonderbeauftragte für Ernährungsfragen, spricht ja von diesem kannibalischen Weltsystem, aber dass das eben eine Systemlogik hat. Der Geschäftsführer eines börsennotierten Konzerns, der seinen Shareholders nicht die 16-18% Rendite garantiert pro Jahr, erlebt die nächste Vorstandssitzung nicht mehr.
Genau so ist es.
Und da sieht man, dass es wirklich ein systemisches Problem ist. Und dieses System, wenn es so weitergeht, ja, dann fährt es gegen die Wand. Nein. Ja, es gibt Berechnungen. Es gibt Berechnungen so im Bereich ökologischer Fußabdruck, die besagen, dass wir eigentlich jetzt schon 1,3 Erden bräuchten.
Genau.
Aber haben wir halt nicht, ne?
Da haben wir noch vor. So, vielen Dank. Hier haben wir noch eine Wortmeldung.
Nochmal zum Thema des Kinder. Alles beginnt bei den Kindern. Unsere einzige Chance liegt bei den Kindern, die heute geboren sind.
So, ja.
Ja, besser.
Jeder von uns ist von einer Mutter, einer Frau geboren und bringt, wenn wir diesen Gedanken mal denken, alle Weisheit der Welt mit. Und die Frage, was eben schon angesprochen wurde, dieses Zeitfenster, die ersten Jahre, erst nach der Geburt sind existenziell. Was erlebt das Kind in dieser Zeit? Und wie lebt es? Hermann Hesse hat mal in einer seiner Biografien geschrieben, alles, was ich gelernt habe, habe ich vor der Schulzeit gelernt. Vor einigen Jahrhunderten waren die Kinder Zöglinge. Die werden erzogen. In Niederösterreich gibt es eine Lernwerkstatt, die sprechen nicht von Erziehung, sondern von Beziehung. Was erleben unsere Kinder hier heute in dieser Welt? Wir haben ja schon diese ganz überaus komplexe Situation, in der wir leben. Die Welt, die wir Erwachsene geschaffen haben, natürlich nicht auch die, was vorher war. Und was erleben diese Kinder hier in dieser Welt. Und auch die Kinder in der ersten Zeit sind natürlich nicht nur von einer Frau geboren, sondern auch in der großen Überzahl auch von Lehrerinnen erzogen. Und da gibt es ganz viele Bemühungen von Lehrerinnen, die auch diese Situation wahrnehmen und versuchen, das zu identifizieren und da zu sehen, wie sie damit zurechtkommen. Und vor 3 Tagen war in der Diskussion, ob 6 Wochen oder 9 Wochen Schulferien jetzt vernünftiger ist. Da kam eine Wortmeldung. Aber was machen denn die Kinder in den Ferien? Die müssen doch ihr Gehirn, die müssen doch ihr Wissen lernen. Ihr Gehirn müssen sie doch. Die müssen doch lesen in der Ferien. Jetzt muss das auch noch praktiziert werden. Ja? Und wenn Sie jetzt hier in die Stadt gehen, ich weiß nicht, wer aus der Innenstadt kommt, an diesem Wochenende ist hier Ritterfest vom Familienbund, ist das, glaube ich, organisiert. Da werden Holzschilde und Schwerter industriell gefertigt, die werden da verkauft und Pfeil und Bogen. Und dann sehe ich da so einen kleinen Burschen, der mit dem Holzschwert auf den Stamm einer eine Linse dazu. Und die, was ist das für eine Welt, was die da erleben, ja?
Ja. Positiv. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
Mit dem dieses Beispiel mit dem Wachstum auch noch wieder.
Ja.
Der Gärtner, das gibt es ja, das ist ganz üblich, dieser Spruch, der Gärtner, der zieht nicht dauernd mal an das Hähnchen, ob es denn wohl schon wächst, sondern das braucht eine Zeit.
Genau.
Und was bieten wir den Menschen, den Kindern, die heute aufwachsen in dieser Welt, für eine Umwelt? Das haben die ja nicht, die haben ja nicht das Handy erfunden und die, das können die schnell besser als andere. Aber was erleben sie denn für eine Zeit? Fahren mit den Bussen müssen sie, wie viel Zeit müssen die fahren und wie viele Tests müssen sie machen? Mhm. Und so weiter. Dass wir da wirklich sehen, wie leben wir hier in bestimmten in Lebenszusammenhängen. Wo die Kinder, und eben, sie sind ja isoliert wiederum auch in der Schule. Schulzeit von 8 bis 5. Und so, und was machen sie dann noch in der Freizeit? Oder in ihrer Zeit, die sie noch
praktisch haben? Also die Wachstumsbedingungen sind nicht mehr ideal, könnte man glaube ich so sagen. Wir sind zeitlich eigentlich schon durch, also wenn wir noch kurze Wortmeldungen haben oder sind?
Ganz kurz.
Okay.
Mir fehlt in der Wirtschaft und im Finanzwesen jegliche Philosophie, jegliche Ethik. Ich habe als Erwachsene erfahren, dass ich sehr streng erzogen wurde. Mir war das nicht bewusst, weil ich in der Familie sehr wohlbehütet, aber auch sehr vielseitig erzogen wurde. Und stelle jetzt fest, dass offensichtlich eine ganze Generation von Verantwortlichen und Entscheidungsträgern gibt, die anscheinend ganz anders erzogen worden sind, weil ich kann verschiedene Dinge nicht vergessen. Die sind so tief in mir verwurzelt und stelle fest, dass andere diese Werte überhaupt nicht kennen. Die schauen dann erst einmal groß an und dann muss man drüber sprechen. Und auch zum Wachstumsgedanken. Wenn eine Firma nur auf Wachstum ausgerichtet wäre, würde sie irgendwann feststellen, dass ihre Produkte veraltet, überholt oder überhaupt nicht mehr gekauft werden. Also Wachstum allein genügt in keiner Branche. Es gehört überall eine aktuelle Entwicklung dazu, eine Forschung. Es braucht Investitionen. Und offensichtlich, wenn von vornherein Produktion nur über Kredite läuft, dann muss man immer schauen, möglichst viel Wachstum, weil sonst kann man die Kredite nicht zahlen, wenn eine gewisse Eigenmittel vorhanden sind, so wie es jeder Private braucht für eine Investition. Wenn auch die Firmen mehr mit vorhandenen Eigenmitteln aufbauen müssen und erst dann Kredite kriegen, wenn schon was geschaffen ist, wäre vielleicht eine andere Basis da, um nicht nur an Wachstum zu denken, sondern an Weiterentwicklung und natürlich nicht nur Produkte weiterentwickeln, sondern sich selbst als Persönlichkeit. Wenn ich 20 Jahre älter bin, denke ich anders, fühle ich mich anders. Das kann ich doch auch in meine wirtschaftlichen oder politischen Entscheidungen einbringen. Ich kann ja als 50- oder 60-Jähriger so handeln und denken wie als 20-Jähriger. Das wäre vollkommen verrückt. Also eine Weiterentwicklung, eine sinnvolle, individuelle Weiterentwicklung muss immer sein. Und das ist meine absolute optimistische Hoffnung, dass das stattfinden wird.
Kann man nur teilen. Dankeschön.
Ja, ich möchte das aufgreifen. In welche Welt werden die Kinder hineingeboren und was wird von ihnen verlangt? Man sagt, dass das die wichtigste Eigenschaft des Menschen seine enorme Anpassungsfähigkeit ist. Anpassungsfähig zu sein an unterschiedlichste Lebens- und Überlebensbedingungen. Und unsere Kinder werden eben in eine Welt geboren, die genau diese Bedingungen anbietet. Das heißt, sie werden konditioniert, sie passen sich an auf Handy, PlayStation und Co. Das ist für sie, das sind die Digital Natives, die schwimmen wie die Fischlein im Wasser. Und sie werden natürlich auch hineingeboren in diese Zuvielisation, in der wir leben. Zuvielisation. Und was wir anstreben müssten, das, was der Herr vorhin angesprochen hat, wieder eine Reduktion, langsamer werden, nicht nur Slow Food, Slow City, langsamer werden. Ja, wir müssen, und das, was Sie vorhin angesprochen haben, natürlich müssen wir Erwachsene den Anstoß geben und nicht die Verantwortung jetzt unseren Kindern übertragen. Trotzdem bin ich überzeugt, wenn sich nachhaltig etwas verändern soll, dann geht es nur über die Kinder und über deren Bewusstsein, dass sie eben einen anderen Zugang zu den Dingen haben, ein anderes Wertebewusstsein entwickeln können. Wenn sich nachhaltig etwas ändern soll, wenn sich nicht etwas ändert nachhaltig, naja, dann behält Heumer von Dittfurt recht.
Die Erwachsenen jetzt schon was tun und nachhaltig die Kinder ausbilden. Eine Frage an Sie bitte. Haben Sie spontan einen Tipp für die fürs Wirtschaftssystem, dass es da auch nachhaltig mitmachen kann?
Das war ganz eine leichte Frage. Das befassen sicherlich schon ein oder zwei Leute damit. Ich sehe es aber ähnlich. Also es wurde schon gesagt, es ist so verflochten. Auch wenn ich sage, die langfristige Entwicklung muss von unten erfolgen, aber solange oben dieses Profit over People passiert, und das passiert einfach, die Entscheidungen treffen und die Welt gestalten, die sind offensichtlich am kurzfristigen Profit interessiert. Und solange es die Politik zulässt, oder wenn man es hart formuliert, teilweise gekauft ist, um das zuzulassen, weil sie auch selbst dieses Motto leben, weil es eben auch keine Wertestruktur mehr geht, keine langfristige mehr, sehe ich da wenig Spielraum. Das könnten nur, was ich halt erlebe im Alltag, ist auch für viele Menschen, die 20, 30 Jahre gearbeitet haben und irgendwann diesen Sinnleere empfinden, dass dieser Turnaround kommt. Und auf einmal ehrenamtlich und sozial engagiert sind. Wenn das bei ein paar Milliardären wäre, die wirklich maßgeblich Einfluss nehmen können, dann theoretisch. Wenn sie es überleben.
Dieser Zusammenhang von Politik und Wirtschaft, ganz aktuell, ist ja eklatant an diesem Beispiel Energiesparlampen. Ich weiß nicht, ob Sie das mitverfolgt haben, Bulb Fiction. Die sind lebensgefährlich, die Dinger, also dieser Quecksilberdampf drin. Aber es ist de facto so, dass bei der Verfassung der Richtlinie, der EU-Richtlinie, also der Gesetzgebung, saßen Osram und Philips mit am Tisch. Und die Politik hat abgenickt, was sich die Industrie selbst als Gesetz geschrieben hat. That's the fact.
Genau, so ist es.
Profit over people, es gilt dieses Prinzip. Mhm. Aber es ist verheerend.
Definitiv. Also wir sind zeitlich schon über... Also, stehen Sie noch kurze Fragen vielleicht zur Verfügung? Ja, okay. Dann ansonsten würde ich kurz diesen Rahmen hier beschließen. Noch ganz kurz die weiteren Veranstaltungen am Montag, also morgen 19:30 Uhr. Hip-Hop in Lhasa, Sushi in New York, McDonald's in Riyadh, wird die Welt ein interkultureller Einheitsbrei. Passt auch irgendwie so heute dazu. Ja. André Gingrich ist hier Vortragender, Professor für Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien, Leiter des Instituts für Sozialanthropologie der ÖRW, Mitglied im Europäischen Forschungsrat. Dann macht Kepler dann kurz Sommerpause einen Monat lang und am 6. August, im Montag um 19:30 Uhr, auf Ewig Dein, Ehe und Ehekonflikt im 18. Jahrhundert. Schauen wir da, was wir lernen können. Andrea Griesebner ist Historikerin und Professorin für Neuere Geschichte an der Universität in Wien. So, von mir noch einen wirklich herzlichen Dank an Sie, Herr Dr. Moers, und vielen Dank, dass Sie so tolle Fragen.
Welche Auflösung? Ich kann nichts anderes sagen, als dass der Herr da hinten gesagt hat, wir müssen etwas tun, es geht ums Ganze. Entschuldigung?
Achso, das Papier mit dem 1 mm auf die 300.000 Kilometer, das war ja eigentlich.
Nein, das habe ich ja am Anfang gesagt. Das ist einfach ein Beispiel dafür, dass uns exponentielles Wachstum einfach nicht liegt. Genau. Und das mache ich mit Studierenden immer wieder. Und die kommen immer mit, ja, 40 mal falten, 4 Zentimeter. Oder wenn mal einer sagt 2 Meter, dann lachen alle, weil, hör, ich bin's ja. Ne? Und Reiskorn, Schafbrett, genau. Das ist dasselbe Beispiel. Ne? Genau. Und das sind schöne Beispiele, um es anschaulich zu machen. Und ich mache es auch immer so, 7. 7 ist für uns kein Problem. 7 ist okay. 7, 8, puh, kein Problem. 7, 8, 7, 8, kein Thema. Momentan leben 7 Milliarden Menschen auf der Erde. 7, 8, puh, kein Problem. 7, 8. In weniger als 8 Jahren werden es 8 Milliarden sein. Das sind 1000 Millionen Menschen mehr, die essen, trinken, verdauen, Raum brauchen, Energie verbrauchen. Das ist unglaublich. Und dann dauert es noch mal 7 Jahre, dann sind es 9 Milliarden. Wieder 1000 Millionen mehr, die essen, trinken, verdauen.
Mhm. Das heißt, solange wir nicht das Große denken können, müssen wir das Kleine ändern. Also ich bedanke mich nochmal. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Moers.
Sehr gerne. Bitte.